Aufs Ohr, der Podcast der FF mit Verena Plieger.
Liebe Verführerinnen und der Verführer, schön, dass Sie mit dabei sind bei Folge 76 unseres Podcasts. Genau 100 Tage sind es noch hin bis zu den Olympischen Winterspielen 2026 in Mailand, Cortina. Dann kommen die Olympischen Spiele auch erstmals nach Südtirol, denn wie Sie wissen, werden in Antholz die Biathlon-Wettkämpfe ausgetragen. Damit ist Südtirol so langsam im Olympiafieber. Und Südtirol wird die Spiele bereits eine Woche vorher willkommen heißen. Mit einer großen Show, einer Wintergames Opening Show am 30. Jänner in der Stadthalle Bozen mit insgesamt 152 Südtiroler Künstlerinnen und Künstlern. Die Idee dazu hatte der gebürtige Brixner Zeno Kerschbaumer, der für 24 Jahre Topmanager beim VW-Konzern war und sich heute seit seinem Rückzug aus dem Topmanagement zum Ziel gesetzt hat, das Know-how Südtiroler Talente zu bündeln und auf große Bühnen zu bringen. Warum er das macht und wie er die Krise in der Automobilindustrie einschätzt, über all das und noch viel mehr habe ich mit ihm gesprochen. Herr Kerschbaumer, schön, dass Sie hier bei uns im FF-Podcast-Studio sind. Herzlich willkommen.
Danke sehr für die Einladung. Ich bin gerne heute hier.
Herr Kerschbaumer, Sie waren für 24 Jahre in leitender Funktion bei der Volkswagen AG tätig. Sie waren im Top-Management in einem der führenden Automobilkonzerne der Welt, worüber wir heute auch noch sprechen werden. Seit 2016 dagegen lautet Ihre Berufsbezeichnung Privatier. Herr Kerschbaumer, was macht ein Privatier?
Ja, ein Privatier macht, wenn man das jetzt sehr egoistisch betrachten will, macht das, was einem Spaß macht, ne, im Leben. Das Leben hat ja drei Phasen. Ne? Es ist die Phase des Lernens, ne, die circa 25 Jahre dauert und auch des parallelen Spaßes dabei, ne, beim Lernen und in der Freizeit. Dann kommt die harte Phase des Arbeitens, die aber auch Spaß machen sollte. Und dann habe ich mir irgendwann mal gesagt, ich möchte eigentlich meine dritte Lebensphase auch so lange gestalten, heißt 25 Jahre, um jetzt nochmal neue Thematiken hineinzusteigen.
In Thematiken, die Ihnen Spaß machen, was macht Ihnen also Spaß?
Ja, mir macht vieles Spaß, aber ich lasse die Sachen grundsätzlich auf mich zukommen und dort, wo es emotional wird, wo ich getroffen werde in meinem Innersten, dafür setze ich mich ein.
Sie setzen sich unter anderem für die Südtirol Philharmoniker ein. Also dieses Sinfonieorchester setzt sich ja aus 350 Südtiroler Musikerinnen und Musikern zusammen, die überall auf der Welt erfolgreich tätig sind. Und Sie waren es, der 2019 gemeinsam mit Cornelia und Isabel Goller sowie mit Michael Biechler diese Idee geboren hat. 2021 folgte dann das Debütkonzert in Toblach, Bozen und Meran. Wo steht denn die Südtirol Philharmoniker heute?
Ja, die Südtirol Philharmoniker steht heute gut da. Sie ist zwar ein kleines Pflänzchen, das stetig wächst. Das, was so hervorragend ist, dass dieses Pflänzchen von vielen Seiten bewässert wird, ständig bewässert wird und diese Emotionalität, die das Projekt in sich trägt, das ist eigentlich ein weiterer Wachstumsfaktor und den spürt man. Ich komme natürlich aus einer Vergangenheit des Lebensmittelpunkts außerhalb unserer Landesgrenzen. Ich bin mit 19 Jahren habe ich nicht dieses Land verlassen, ich habe es bewusst, habe ich einen Weg eingeschlagen, der eben außerhalb der Landesgrenzen sich dann stattgefunden hat. Und Wertschätzung in der eigenen Heimat ist ein hohes Gut. Das wollen wir diesen Musikerinnen und Musikern vermitteln. Und Südtirol hat das verstanden, fühlt die Säle, die Konzertsäle, wenn die Südtirol Philharmoniker einmal im Jahr auftritt. Und ich glaube, diese Kombination funktioniert sehr gut.
Wo kommt eigentlich Ihre Passion für die klassische Musik her?
Ja, meine Passion kommt eigentlich aus meinem ersten Auslandsaufenthalt für die Volkswagen AG in Prag, in der Tschechischen Republik. Ich war damals, wie alt war ich eigentlich? Ich war damals 35, 36 Jahre alt, hatte wahrscheinlich noch nie klassische Musik gehört, habe ich dafür auch nicht interessiert. Aber wenn man dann im Obecny Dom in Prag sitzt und Mavlast, also meine Heimat von Smetana, hört, dann wird man von dieser Musik einfach gefangen.
Was gibt Ihnen also dieses Sinfonieorchester heute?
Erstens mal viel Arbeit, aber Arbeit, die Freude macht. Ich glaube, es ist der Versuch, und der gelingt von Jahr zu Jahr besser, zu sehen, dass man Talente aller Sprachgruppen Südtirols zusammenbringen kann und dass man gemeinsam etwas Großes auch bewirken kann.
Und nun steht das nächste Projekt an, On Fire. Das wurde ja am Montag auf Schloss Maretz offiziell vorgestellt. Sie sind der Projektleiter dieses Projekts und Sie planen Großes. Eine Woche vor Beginn der Olympischen Winterspiele wird in der Bozner Stadthalle eine große Show stattfinden. Die Winter Games Opening Show Südtirol Alto Adige. Erzählen Sie uns, Herr Kerschbaumer, wie ist diese Idee geboren?
Ja, die Idee ist eigentlich geboren im Büro des Landeshauptmanns. Mit der Südtirol Philharmoniker sind wir einmal im Jahr bei ihm, um ihm zu berichten und auch zu sagen, was wir in Zukunft machen. Und vor 2,5 Jahren habe ich dann einfach hingeworfen, nachdem wir das Meeting zu Ende hatten, hat er gesagt, es stehen die Olympischen Spiele an. Und das ist für uns alle ein einmaliges Ereignis, ob man Sportler ist oder ob man Zuschauer ist oder Organisator ist. Und wir sollten die Kultur dabei nicht vergessen, also nicht so viel Fokus auf den Sport. Denn wenn wir zurückgehen in die Antike, die panhellenischen Spiele, so wie die Olympischen Spiele damals hießen, das war immer eine Dimension der Kultur und eine Dimension des Sports. Und wir haben da nichts Neues erfunden. Wir wollen einfach dem fiesen Fest der Jugend für den Sport ein Fest der Jugend für die Kultur entgegensetzen oder vielmehr dabei setzen und eigentlich ein großes Willkommen Olympia hinaus in die Welt rufen.
Es werden ja insgesamt 152 Südtiroler Künstlerinnen und Künstler auf der Bühne stehen. Wie haben Sie denn diese Künstler ausgewählt?
Also Auswahl ist natürlich ein Thema, aber wir bespielen ja an dem Abend in 5 Akten, angelehnt an die 5 Olympischen Ringe, spielen wir eigentlich das Leben eines Sportlers wieder und damit auch das Leben eines jeden Bürgers und eines jeder Bürgerin unseres Landes. Deshalb haben wir die Künstler mit ihren Darbietungen so gewählt, dass sie zu dem Thema einen Beitrag leisten, inhaltlicher Natur.
Diese 152 Sängerinnen, Tänzerinnen, Akrobaten, die werden ja bei der Show auch vom Sinfonieorchester Südtirol Philharmonica begleitet. Wie groß wird denn dieses Orchester sein und wie viele Musiker holen Sie denn dafür nach Südtirol?
Also die Südtirol Philharmoniker ist Teil des Gesamten, wird aber ständig...
Also der 152 Künstler.
Genau, und umfasst 65 Elemente. Normalerweise sind wir um die 80, 85 Elemente, aber es ist das begleitende Orchester für alle, die dort mitwirken. Zudem haben wir einen 60 Frau und Mann starken Südtiroler Chor ins Leben gerufen, der natürlich auch dann immer wieder ein Highlight bringen wird. Aber die wahren, sag ich mal, Künstler auf der Bühne vorne im Spotlight, das sind dann wirklich Junge wie DJ Ena, wie Anna Carol, wie Maria Molling, wie viele andere.
On Fire, wie der Name schon verrät, stellt das Feuer das zentrale Element der Show dar. Inwiefern schlägt denn das Feuer die Brücke zwischen Südtirol und dem Ursprung der Olympischen Spiele in Griechenland?
Ja, das Feuer ist ja das tragende Element von Olympia. Wir wissen alle, es gibt die Fackel, die olympische Fackel. Aber das Feuer hat uns auch eben in diese Dimension gebracht. Wie verbinden wir unser Land Südtirol mit dem Ursprungsland der Olympischen Spiele Griechenland? Und da haben wir uns eigentlich der Mythologie, der griechischen Mythologie und der Dolomitensagas bedient. Der Prometheus, der Titan, hat ja den Göttern, den griechischen Göttern, das Feuer entrissen und ist dem Menschen gebracht und damit eigentlich den Fortschritt der Menschheit eingeleitet. Und wenn wir in Südtirol sind, dann gibt es den König Laurin, der zwar einen Fluch über den Rosengarten ausgesprochen hat, der aber zur Dämmerungszeit nicht wirkt. Und zur Dämmerungszeit verwandeln sich die bleichen Dolomiten in ein Feuermeer. Und damit schließt sich der Kreis zum Thema, zum zentralen Thema dieser Veranstaltung, eben das Feuer. Aber das Feuer will ja nicht das reine Element Feuer darstellen, sondern auch synonym sein für Antrieb, für Leidenschaft, für Passion, für vieles, was uns im Leben eigentlich immer wieder begleitet.
Also vor allem für all die Elemente, die auch für Sie als Person stehen. Herr Kerschbaumer, Sie meinten bei der Pressekonferenz am Montag, dass die Künstlerinnen und Künstler auch ordentlich bzw. fair bezahlt werden. Das sei Ihnen extrem wichtig. Wird Musik und Kultur in Südtirol aus Ihrer Sicht vielfach zu niedrig entlohnt, zu wenig wertgeschätzt?
Ich glaube, ja. Denn, aber nicht nur in Südtirol, das ist ein weltweites Phänomen mit wenigen Ausnahmen. Die Schweiz zum Beispiel bildet hier mit Sicherheit eine Ausnahme. Unser Kulturverein hat sich in die Statuten vom ersten Tag reingeschrieben, das ist nicht nur Fair Pay, sondern auch Equal Pay, also gerechte Entlohnung und unabhängig vom Geschlecht des Darstellers oder Darstellerin. Aber die wichtigste Sache ist, Wertschätzung ist wichtig, aber von Wertschätzung kann man ja nicht leben. Jeder Musiker, jede Musikerin, jetzt zum Beispiel der Südtirol Philharmoniker, aber auch jeder Künstler, Künstlerin, die bei On Fire 26 dabei sein wird, die haben ja studiert. Die haben ja investiert in diesen Beruf. Man muss das endlich mal auch als einen Beruf sehen, so wie wir viele andere Berufe kennen, freischaffender Künstler stellen wir sie zugleich mit den Freiberuflern und dort würden wir Honorare nie in Frage stellen.
Die Show soll ja insgesamt 350.000 Euro kosten. Wie finanzieren Sie denn diesen Abend?
Ja, der Großteil kommt natürlich von den Einnahmen aus den Ticketing. Wir haben deshalb die große Bozner Sporthalle, also die Stadthalle in der Reschenstraße ausgewählt, denn das bietet 2500 Leuten Platz und das ist die größte Einnahmequelle für diese Show. Zweitens haben wir Beiträge seitens des Amts für Kultur, weil es ja sehr viel Kultur ist, und seitens des Amts für Sport.
Und hier gehen Sie selbst auf Sponsorensuche?
Nee, auf Sponsorensuche gehen wir nicht, denn es ist ja ein offizieller Teil des Olympischen Rahmenprogramms. Wie Sie wissen, bei Olympiade ist kein Label eines Sponsors oder eines Partners oder auch irgendwie kann vertreten sein. Deshalb, es wird auch in Südtirol On Fire 26 wird ohne Kommerzialisierung über die Bühne gehen.
Also ausschließlich mit Unterstützung der öffentlichen Hand.
Genau.
Es ist ja auch ganz toll, es ist eine inklusive Show mit Show-Einlagen vom Teatro La Ribalda, ja, also dem zeitgenössischen Theater aus Bozen, das mit Menschen mit Behinderung arbeitet. Passend also zu den Paralympics?
Die Olympischen Spiele sind ja weiterhin getrennt. Ne? Wir haben die Olympischen Spiele, dann gibt es eine Pause von einer Woche und dann gibt es die Paralympischen Spiele. Aber wir wollten im Sinne der Inklusion, wir wollten das verbinden und wir haben mit Teatro La Ribalda einen hochkompetenten und wirklich offenen Ansprechpartner gefunden. Und Sabrina Fraternali, unsere Choreografin, sie wird diese beiden Welten zusammenführen in ein einziges und einzigartiges Ensemble.
Sie meinten bei der Pressekonferenz, das Fest des Sports soll auch ein Fest der Kultur sein, ganz wie zur Zeit der antiken Spiele. Das hat auch viel mit Ihrem eigenen Leben zu tun. Wir haben gehört, woher Ihre Passion für klassische Musik kommt. Ich möchte jetzt aber mit Ihnen über Ihr Leben als Sportler bzw. über Ihre sportliche Vergangenheit sprechen. Sie waren selbst in Ihrer Jugend aktiv im Handballsport, haben 1986 gemeinsam mit Markus Lobis im Alter von nur 25 Jahren die Handball-WM in Brixen vorbereitet und dafür für 1,5 Jahre Ihr Studium unterbrochen. Sind Sie ein Organisationstalent für sportliche Veranstaltungen? Liegt Ihnen das ganz besonders, beziehungsweise war das immer schon eine Passion von Ihnen?
Ja, also das wird mir nachgesagt. Ich kann das selbst nicht beurteilen, aber ich liebe es einfach, Menschen zusammenzubringen. Ich liebe es einfach, Themen zusammenzubringen, die im ersten Anschein eigentlich gar nicht zusammengehören. Wenn das auf in Italienisch sagt man Territorio Fertile trifft, dann entsteht daraus was. Ne? 1987, ich kann mich noch genau erinnern, wir hatten ein Budget von 1,7 Milliarden Lire. Das war für damalige Verhältnisse eine wahnsinnig gigantische viel Summe. Und da gab es zwei Herren in Brixen, das war zum einen der damalige Bürgermeister Seebacher und damalige Präsident der italienischen Handballföderation, Ralf Deacco, die haben einfach Vertrauen in Markus Lobis, zwei junge Menschen und mich gesetzt. Und ich denke, wir haben das Vertrauen zurückzahlen können.
Handball auf jeden Fall hat Ihr Leben begleitet. In den 70er und auch in den 80er Jahren noch herrschte in Brixen ja eine wahre Handball-Euphorie. Heute ist die etwas verflogen. Warum? Was ist passiert und was muss passieren, damit der Handball wieder in Brixen mehr Stellenwert gewinnt?
Ja, also ich denke, die beiden Sachen kann man schwer vergleichen, denn in den 70er und 80er Jahren gab es eigentlich nur Handball in Brixen. Mittlerweile hat sich ja die Möglichkeiten für die Jugend haben sich ja extrem ausgeweitet. Das geht hin von den E-Sports bis zurück zu den klassischen Sportarten und auch sonstige Themen. Deshalb, der Handball muss natürlich vielleicht sich ein bisschen neu erfinden und muss wieder mehr zurückfinden zu den Wurzeln und dort insbesondere zur Bevölkerung, das heißt sich mit der Stadt mehr verbinden. Aber ich sehe und ich merke, ich begleite das ja immer noch und schaue mir das an. Ich merke, dass unter der neuen Führung dort die ersten Schritte in diese Richtung schon gemacht wurden.
Aber engagieren Sie sich auch aktiv?
Wenn ich gefragt werde und insbesondere für die Damenmannschaft habe ich immer ein offenes Ohr und immer eine helfende Hand, denn gerade im Sport ist das Thema Gleichberechtigung Frauen, Männer noch, ich sage mal, bei verschiedenen Sportarten noch sehr entwicklungsfähig.
Wir haben gerade eben gehört, also die Handball-Euphorie, die hat in Südtirol etwas abgenommen. Dafür gibt es jetzt eine große Tennis-Euphorie. Ganz Südtirol, ganz Italien ist im Tennisfieber, vor allem dank Jannik Sinner. Der muss allerdings im Moment viel Kritik einstecken, nachdem der Tennisstar aus Sachsen ja seine Teilnahme am Davis Cup abgesagt hat. Unser Chefredakteur Georg Mayer hat in der aktuellen Titelgeschichte geschrieben, Sinner bringt Italien in Ekstase und ist gleichzeitig ein rotes Tuch für viele Italiener. Sehen Sie das genauso?
Das kann ich sofort unterschreiben, denn meine italienischen Freunde texten mir, wenn es eben Absagen seitens Sinner gibt, dass der Besuch beim Staatspräsidenten ist oder beim Davis Cup. Aber ich glaube, wir sollten wirklich immer uns an das Positive von Sinner erinnern, denn er stellt den Südtiroler im Rest Italien in ein ganz neues Licht. Ein Licht, das wahrscheinlich vor ihm niemand geschafft hat. Und ich denke mal, da können wir nur stolz auf ihn sein und ihn weiterhin in jeder Gefühlslage dementsprechend auch unterstützen.
Herr Kerschbaumer, sprechen wir über Ihre Zeit, bevor Sie sich als Privatier Ihren Herzensprojekten gewidmet haben. Also Sie waren zwischen 1990 bis 2014 einer der Top-Manager im VW-Konzern, verantworteten in dieser Zeit internationale Vertriebs- und Geschäftsführungsaufgaben. Sie lebten und arbeiteten erst für viele Jahre in Verona, später in Prag, Wolfsburg, ab 2004 dann in Asien, unter anderem als Vorstand der VW-Gruppe in Japan, also in Tokio. Später folgten Managementpositionen in Singapur und in Malaysia. Wie sehr fehlt Ihnen denn heute die Automobilbranche?
Na, fehlen tut mir nicht. Denn mein Blick ist immer nach vorne gerichtet und nicht nach hinten. Aber gleichzeitig sage ich auch, ich möchte diese Jahre nicht missen. Ich habe jede Sekunde und jede Minute positiv erlebt und das hat mich auch, sage ich mal, ich zehre noch heute von den Erfahrungen und von den Bekanntschaften und von den Netzwerken, die ich mir über 25 Jahre weltweit auch aufbauen konnte.
Also Sie hatten eine Top-Position im Konzern. Das ist natürlich mit einem sehr hohen Druck verbunden. Das ist mit sehr vielen Terminen, mit sehr vielen Reisen verbunden. Also wie war es für Sie dann, dort völlig auszusteigen, runterzukommen?
Wir Südtiroler, wir sind ja, sag ich mal, bodenständig, ne? Und man darf in diesen Positionen die Bodenständigkeit nicht verlieren. Und da ist natürlich die Heimat, aber auch das einfache Bergsteigen, das ich immer praktiziert habe während meiner Urlaube, hilft dort ganz besonders. Während meiner Asienaufenthalte habe ich viele Aspekte des Lebens in Asien eigentlich übernommen. Die Ruhe, aber auch das Thema der körperlichen Ruhe und das sich finden, wird dort groß geschrieben und ich glaube, da können wir auch alle ein Stück davon lernen.
Aber noch einmal, wie war es so von 100 bzw. 150 auf 0 runterzugehen?
Es war meine Entscheidung und deshalb war das eigentlich für mich kein großes Thema. Also ich könnte mich jetzt nicht daran entsinnen, dass ich jemals das bereut hätte oder dass ich irgendwie vor Problemen oder vor Fragen stand in dem Zusammenhang.
Herr Kerschmammer, wir wissen ja, dass gerade die deutsche Automobilindustrie, zu der ja VW zählt, in einer tiefen Krise steckt. Marktanteile und Gewinne sind in den letzten Jahren eingebrochen, Hersteller kürzen Jobs, Zehntausende weitere sind in Gefahr und die Aussichten auf dem Weltmarkt, die sind unsicherer als je zuvor. Wie groß ist denn die Krise der deutschen Autoindustrie?
Oh, das kann ich jetzt schwer einschätzen, aber ich kann nur dazu sagen, diese internationalen Konzerne, die tendieren immer wieder über die Jahre stark Fett anzuhäufen und das Fett muss dann, sage ich mal, in Zyklen von 5 bis 7, 8 Jahren muss dann immer wieder abgebaut werden und ich denke, dass das...
Aber an eine solche Krise, also wirklich übergreifend, wenn wir jetzt an VW denken, an Mercedes denken, an BMW denken, so, die hat es die vergangenen Jahre nicht gegeben, also können wir nicht im 7-Jahres-Rhythmus sprechen.
Ja, aber dennoch, die Krise ist natürlich auch eine Krise oder eine mögliche Krise, die sich aus einem geänderten Wettbewerbsumfeld heraus entsteht. Da brauchen wir uns nichts vorzumachen. Die asiatischen Automobilhersteller, und ich denke da nicht nur an die Chinesen, sondern auch an die Koreaner und insbesondere an die Koreaner, ich glaube, die machen nicht nur den deutschen, aber insbesondere den europäischen Automobilherstellern wie auch den amerikanischen stark zu schaffen. Zusätzlich denke ich, dass sehr viel Energie in den letzten 10 Jahren in die Elektromobilität vergeudet wurde.
Denn, warum sagen Sie vergeudet?
Ja, weil es war einfach ein extrem externer Druck auf die Automobilindustrie, sich zu 100% auf das zu konzentrieren. Und 100% zu konzentrieren geht eigentlich in keinem Sektor gut. Es gibt immer einen Mix aus verschiedenen Sachen und so wird es auch in Zukunft aus meiner Sicht einen Mix von Antriebsmöglichkeiten für ein mobiles Fahrzeug oder ein mobiles Moped geben. Die volle Konzentration auf nur eine Technologie, die führt in die Sackgasse. Und der Markt hat das eigentlich bestätigt, letztendlich.
Die Frage ist ein Comeback, also für VW, aber auch für Mercedes, BMW, ganz grundsätzlich für die europäischen Automobilhersteller, angesichts der Konkurrenz aus China überhaupt noch zu schaffen?
Ich denke, auf alle Fälle, denn hier gibt es einen Know-how-Vorsprung, der sicherlich um die 100 Jahre liegt. Und die europäische und insbesondere die deutsche Automobilindustrie ist aus Krisen immer gestärkt hervorgekommen. Natürlich hat sich das Umfeld stark gewandelt. Der Konsument legt nicht mehr so stark Wert auf die Zugkraft der Marke, sondern er hat einen mehr rationalen Gedanken, wenn er sich an das Automobil heranlegt. Natürlich gibt es auch die große Herausforderung, wie die heranwachsende Jugend sich mobil in Zukunft bewegen wird. Das sind alles Themen, die sind herausfordernd, aber ich denke und ich glaube, dass auch die deutsche Automobilindustrie wie insgesamt die europäische Automobilindustrie Antworten darauf liefern wird.
Fahren Sie eigentlich persönlich immer noch VW?
Also seit ich Privatier bin, fahre ich kein Auto mehr, beziehungsweise ich besitze kein Auto mehr. Ich lebe die Hälfte meines Jahreslebens in Kuala Lumpur und dort bediene ich mich eigentlich nur der öffentlichen Verkehrsmittel einer Großstadt und der Angebote, die es eben im Carsharing oder eben im Taxi gibt.
Und hier in Südtirol, die Hälfte des Jahres leben Sie ja in Brixen?
Ja, aber auch in Südtirol. Also ich kann nur sagen, die Infrastruktur von den öffentlichen Verkehrsmitteln her ist hervorragend. Und ich bin sehr glücklich, denn ich habe vor meinem Haus in Brixen habe ich die Alps Go Fahrzeuge stehen und deshalb bin ich Mitglied bei diesem Carsharing-Unternehmen und das deckt meinen Bedarf hervorragend ab.
Spannend, sehr spannend. Sie, wir haben es angesprochen, Sie leben die Hälfte des Jahres in Kuala Lumpur, also der Hauptstadt von Malaysia, die Hälfte des Jahres in Brixen. Wie sehr hat sich denn das Ansehen deutscher Autos in Asien verändert die vergangenen Jahre?
Also insgesamt die Produkte, die technologischen Produkte aus Deutschland sind immer noch hoch im Kurs. Das ist in ganz Asien so und das ist auch weiterhin der Fall. Wenn es um Mode geht, Tourismus und Kultur, da ist Italien natürlich sehr hoch im Kurs. Deshalb unter dem Aspekt, das Image der Marken, der insbesondere der deutschen Automobilmarken, ist weiterhin an oberster Stelle. Und das, ich sehe da viel Potenzial, denn Sie wissen, in Asien wächst die Bevölkerung der Millionäre in rasanter Größenordnung. Es sind einfach 4 Milliarden Menschen, deswegen das muss so sein und das wird auch immer so sein. Und dort genießt die deutsche Automobilindustrie weiterhin ein sehr hohes Image.
Warum haben Sie ausgerechnet Kuala Lumpur als Base für Asien gewählt? Was zeichnet diese Stadt aus?
Zufällig ist es nicht. Ich hatte meine letzte Position im Volkswagen-Konzern in Malaysia. Und aufgrund dieser Tatsache war ich dort nicht ein Tourist, sondern eben mit einem Residence Pass ausgestattet. Und das liebe ich mehr, als in einem Land als Tourist zu leben.
Sie leben ja seit dem 19. Lebensjahr, Sie haben es angesprochen, außerhalb von Südtirol, bezeichnen sich selbst als Vagabunden. Könnten Sie sich irgendwann vorstellen, irgendwo das ganze Jahr über zu leben? Und wo? Wäre das dann eher in Europa oder eher in Asien?
Also ich liebe es so, wie es zurzeit ist und wenn die Zeit kommt, dann meine Mobilität eingeschränkter wird, dann wird sicherlich Südtirol und Brixen mein Lebensmittelpunkt sein. Das habe ich immer gesagt und das, zu dem stehe ich. Ich bin ein Vollblut-Brixner und ein Vollblut-Südtiroler und deshalb, da wird sich auch nichts dran ändern.
100 Tage sind es noch hin bis zu den Olympischen Winterspielen. Wie sehen Sie die Vorbereitungen? Sie haben ja jetzt auch einen Einblick hinter die Kulissen bekommen in Vorbereitung auf die Show On Fire. Ist Südtirol gut gerüstet?
Also ich gehe davon aus, dass Südtirol exzellent gerüstet ist. Ich sage mal, im Biathlon brilliert ja Antholz seit Jahrzehnten mittlerweile im Weltcup und bei den Weltmeisterschaften. Ob der gigantischen Organisation, ob der hervorragenden Organisation und auch ob der schönen Fernsehbilder, die da jedes Jahr in die Welt hinausstrahlen. Man kommt gerne nach Antholz, man liebt diesen Ort und es ist diese Südtiroler Gastfreundschaft, diese Südtiroler Wärme. Und ich glaube, wenn wir das schaffen, auch bei den Olympischen Spielen rüberzubringen, dann haben wir für unser Land was ganz Besonderes gemacht.
Bei den Olympischen Winterspielen werden ja natürlich auch viele internationale Gäste erwartet. Und genau über diesen internationalen Tourismus werden wir am 19. November bei den FF Talks in Brixen diskutieren. Und wir haben uns Sie auf die Bühne geholt, und zwar nicht als Tourismusexperten, das möchte ich dazu sagen, sondern als Asienkenner. In einem Auftaktgespräch werden wir darüber sprechen, wie denn asiatische Gäste ticken. Herr Kerschbaumer, geben Sie uns doch einen kleinen Vorgeschmack. Wie ticken asiatische Gäste?
Ja, asiatische Gäste ticken natürlich ein bisschen anders, als wir das so gewohnt sind. Aber ich denke, der ganz wesentliche Unterschied ist, dass wir in Zukunft uns weiterhin natürlich konfrontiert sehen werden mit diesen klassischen Busgruppen, die eben natürlich immer in der Menge auch zunehmen werden. Aber ich denke, es wird sich viel, viel stärker in den Individualtourismus hinein entwickeln. Und dort ist der Anspruch der asiatischen Gäste, vor allem an die Infrastruktur, schon sehr hoch. Auf der anderen Seite muss ich sagen, der asiatische Tourist ist auch viel mehr Disziplin gewohnt. Und da sehe ich eine große Chance, insbesondere wenn es darum geht, um Besucherströme zu leiten, aber auch um gewisse Highlights eben mit Eintritt zu versehen.
Viele Südtirolerinnen und Südtiroler sehen die Zunahme asiatischer Gäste ja durchaus mit Sorge zurecht.
Ich denke, in Asien wird man wahrscheinlich auch darüber diskutieren, wie die zunehmenden Touristenströme aus Europa sich auf das Territorium auswirken. Wenn ich mit meinen japanischen Freunden rede, dann ist das Gespräch eben, dass der europäische Tourismus gigantisch zugenommen hat in den Städten. Deshalb, das ist eine Frage, die sich nicht nur bei uns stellt, sondern die sich überall stellt. Denn wir sind ja auch immer wieder Touristen.
So ist es, Herr Kerschbaumer. Das war jetzt ein kleiner Vorgeschmack auf die FF Talks. Wir werden dort dann ausführlich diskutieren, berichten oder beziehungsweise Sie werden uns von Ihren Erfahrungen in den einzelnen asiatischen Ländern berichten. Herr Kerschbaumer, ich bedanke mich, dass Sie heute hier waren und uns einen Einblick in Ihr Leben gegeben haben. Dankeschön.
Ja, herzlichen Dank und hat mich sehr gefreut.
Ja, das war der ehemalige VW-Manager Zeno Kerschbaumer. Und wie bereits im Interview angesprochen, widmen wir uns in der aktuellen FF Jannik Sinner. Schlag den Sinner, so lautet die Titelschlagzeile diese Woche. Der Tennisstar Sexton muss sich ja seit einigen Tagen mit harscher Kritik auseinandersetzen, nachdem er seine Teilnahme am Davis Cup abgesagt hat. Jannik Sinner, das wissen wir, ist der bekannteste Sportler, den Italien je hatte. Und doch spaltet er die Öffentlichkeit extrem. Er bringt, wie es Chefredakteur Georg Mayer in der Titelgeschichte beschreibt, Italien in Ekstase und ist für viele Italienerinnen und Italiener gleichzeitig ein rotes Tuch. Entsprechend gehen wir der Frage nach, was denn hinter der Hetzjagd auf unseren Tennisstar wirklich steckt. Eine, die Sinner in Schutz nimmt, ist die SVP-Senatorin Julia Unterberger. Sie sagt, den Nationalisten würde es gar nicht passen, dass der beste italienische Tennisspieler aller Zeiten ein Südtiroler sei. Worüber berichten wir noch in dieser Woche? Alexander Aschbacher schreibt über Italiens Ministerpräsidentin Giorgia Meloni, die nun seit 3 Jahren im Amt ist. Das sei, so schreibt Aschbacher, ein kleines Wunder. Denn im Schnitt beträgt die Amtszeit einer italienischen Regierung gerade einmal an die 14 Monate. Doch auch nach 3 Jahren im Amt bleibt die Frage, wer ist Giorgia Meloni heute und wohin führt die 48-jährige Italien? Die Antworten dazu lesen Sie in der FF. Und für ganze 12 Jahre war nun Manfred Binsker im Amt als Präsident des Hotelier- und Gastwirteverbands. Nun tritt er ab und Karl Hinterwaldner hat mit ihm ein Abschiedsinterview geführt und ihn auch zu seiner Nachfolge befragt. Binsker meint, dass er sich eine Frau an vorderster Front gewünscht hätte, doch dazu wird es nicht kommen, denn zur Wahl stellen sich 2 Männer. Klaus Berger vom Hotel Post in Bozen und Helmut Tauber vom Hotel Unterwirt in Feldturns. Binsker jedenfalls will sich raushalten und sich bei der Wahl seines Nachfolgers nicht einmischen. Und abschließend darf ich noch auf den Podcast Aus der Blase meiner Kollegin Alexandra Aschbacher verweisen. In der aktuellen Folge bei ihr zu Gast ist Martin Karl Bircher, der Landesgeschäftsführer der Südtiroler Volkspartei. Hören Sie also rein in den Polit-Talk von Alexander Aschbacher ab Freitag, immer hier auf diesem Kanal. Das war's für diese Woche. Den nächsten Podcast, den gibt es in einer Woche wieder, wie immer am Donnerstag. Denn Donnerstag ist der Pfeiftag. Machen Sie es gut!